Es hat schon bald Tradition, dass ich das Familienbildchen mitnehme und euch am Anfang zeige. Bevor ich aber weiterfahre, ist jemand da, der mein Berndeutsch nicht versteht. Wenn dem so wäre, hat es hinten am Tisch, hat sie auf Hochdeutsch meine ganze Predigt aufgeschrieben. Also die könnte man dort holen und dann alles mitlesen. Das wäre also möglich. Aber die Predigt, die muss ich auf Berndeutsch haben. Es geht nicht anders. Weil es hat Worte drin, es wäre fast schade, es ging etwas verloren. Ganz kurz noch ein paar Worte zu meiner Familie. Meine Schwiegermutter, das kennt ihr, zumindest die schon länger hier in der Gemeinde sind, Erika Hostetler. Die Mutter von meiner Frau, der Sabine. Wir sind nächstes Frühling, haben wir eine zilbrige Hochzeit, sie sind 25 Jahre geheiratet. Und der Diana und der Christian, die leben offiziell noch bei uns, sind aber Wochenaufenthalter inzwischen in Zürich, weil sie dort studieren. Und die Ursina, die ist vor einer guten halben Stunde ist sie gelandet. Die ist 4 Wochen in Südkorea, geht Koreanisch lernen. Im Rahmen von der Kanti-Ausbildung hat sie das dürfen machen, zu Zug. Und darum ist meine Frau heute Morgen nicht dabei. Sie ist sie nämlich auf den Flughafen abholen. Ich zeige als nächstes ein Familienfoto zeigen, das schon fein lang her ist. Es ist am 16. März 1986 entstanden. Ich habe mich bewusst ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, weil das hat mit dem Thema der heutigen Predigt zu tun. Ich war 16 dann. Und es war so eine Zeit, wo ich ab und zu bei den Teenies folgenden Ausdruck gehört habe. Tausende Dauer! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Und meine Mutter hat meistens so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich war der Teenager und meistens habe ich das zu hören bekommen, wenn ich irgendetwas wieder mal ausgefressen habe. Wir waren ein Haushalt mit 3 Buben. Tausende Dauer! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Und dann noch, es war wahr. Und in vielen Situationen hat es nicht mehr so gut wieder rückgängig gemacht werden. Und genau solche Geschichten finden wir zuhauf in der Bibel. Aber bevor ich jetzt über die Bibel weiterfahre, möchte ich noch beten. Vielleicht ist es gut, wenn wir alle noch einmal aufstehen, dass wir gut zuhören können. Ich freue mich, Jesus, dass du heute mit deinem Geist da bist. Ich bitte dich um deinen Geist, für zu reden, für zu hören. Aber ich bitte dich um ein gehorsames Herz, ein verständiges Herz und auch gehorsame Beine und Hände für das zu tun, was du gerne von uns wettest. Amen. Tausende Dauer, das darf doch nicht wahr sein. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Und ich staune immer wieder, was da für Erfahrungen, Gegebenheiten drin sind, wo jeder auch nur ein halbvernünftiger Mensch, wenn er Berndeutsch redet, wie mein Vater und meine Mutter, plötzlich sagt, tausende Dauer, das darf doch nicht wahr sein. Doch, es ist wahr und es steht sogar in der Bibel. Und es hat sogar etwas mit Gott zu tun. Und es soll mir, es soll uns heute etwas zu sagen haben. Etwas, das eigentlich gar nicht dürfte sein. Und genau eine solche Geschichte werde ich heute mit euch anschauen. Vielleicht die härteste überhaupt. Und die Bibel soll es heute Morgen gehen. Und mit Sicherheit werdet ihr im Laufe der Predigt noch mehrere Mal an den Satz von meinen Eltern zurückdenken. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Exkurs. Wie Elodie schon gesagt hat, wir gehen ganz am Anfang der Bibel, ins erste Buch, in Genesis, oder das erste Mosebuch, und in das Kapitel 38. Das ist immer für mich so ein spannender Prozess. Der Cousin, der fragt mich immer schon, im Herbst, ja, kommst du wieder? Ja, ich komme natürlich gern. Aber dann muss ich schon gleich mal ein bisschen anfangen, überlegen, über was will ich denn erzählen hier. Und das war ein langer Prozess, jetzt das mal. Und bei diesem Kapitel 38 in Genesis, da bin ich geblieben hängen. Aber jetzt zuerst machen wir einen kleinen Exkurs miteinander. Wir schauen kurz den Aufbau an von der Genesis vom 1. Mosebuch. Wir haben die Urgeschichte, Kapitel 1 bis 11. Da ist die Schöpfung, Adam, Eva, der Sündenfall, die Sinnflut, Turm zu Babel, natürlich noch viele weitere Sachen sind drin. Kapitel 12 bis 36, der Abraham, der Isaac, der Jakob. Und nachher, je nach Auslegung, kann man Josefs Geschichte natürlich auch zu den Urvätern zählen. Oder sie gesondert behandeln. Kapitel 37 bis 50. Und beim Lesen bin ich einfach bei diesem Kapitel 38 geblieben hängen. Weil das passt auf den ersten Blick, wie auf eine Art, dort gar nicht rein. Die Josefs Geschichte hat im 37 gerade angefangen. Wir sind langsam drin, es wird spannend und plötzlich kommt etwas ganz anderes. Und heute, weil es um das ganze Kapitel geht, habe ich entschieden, dass ich euch nur einen Vers direkt aus der Bibel einblende. Und den Rest erzähle ich euch. Erzählen. Es ist eine schöne Struktur in der Bibel. Denkt daran, die wenigsten Leute vor 2.500 oder 3.000 Jahren konnten lesen und schreiben. Vieles hat man einfach auswendig gelernt. Und so ist auch der Aufbau von dem 1. Mosebuch. Wie ich es vorher erklärt habe, der Schreiber vom 1. Mosebuch ist sicher inspiriert durch den Heiligen Geist, das bin ich überzeugt. Aber in jedem Buch, das wir in der Bibel haben, die 66, die ich vorhin eingeblendet habe, da spürt man auch die persönliche Note drin. Man kann ein bisschen mit der eigenen Schrift schreiben drin. Und das merkt man. Und auch hier, was ist dem Schreiber echt so wichtig gewesen? Es ist ihm offensichtlich wichtig gewesen, dass seine Leser sich ganz auf Josef einlassen können. Dass sie sich auf die weitere Geschichte von Israel konzentrieren können. Aber davor will er noch etwas klären. Mir kommt es vor, wie der Schreiber sich noch richtig etwas von der Seele schreiben will. Was unbedingt noch gesagt sein muss, weil man sonst den Lauf der Geschichte falsch verstehen könnte. Im 1. Mosebuch geht es heute um eine Erzählung, die mit einem Satz zusammengefasst werden kann. Tausende Dauer. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und keine Angst, ihr seht, also meine Eltern auch können lachen, nicht nur ernst sein. In der heutigen Geschichte geht es um einen vierten Sohn von Jakob, der Juda. Der Juda war ein Hirte. Er war aber auch Landbesitzer, Dorfältester und gleichzeitig auch Richter. Ganz wichtig, und darauf komme ich später noch zu reden, ein wirklich erhobener, wichtiger Mann. Und aus seinem Stamm wird ja später auch das Königreich Juda. Oder im Neuen Testament Judäa, das Gebiet. So ein wichtiger Mann. Seine Persönlichkeit, seine Entwicklung, das ist das Hauptthema in der Genesis 38. Und im Grunde ist das, was wir hier vor uns haben, eine kriminelle Geschichte. Aus einem kriminellen Juda wird der Stammvater der Juden. Der Juda ist verheiratet mit einer Kaufmannstochter. In der Bibel steht kein Name vor. Der Juda und seine Frau haben drei Söhne. Und auch da finde ich wieder eine Parallele. Wir waren eben auch drei Buben. Meine zwei Brüder waren aber viel älter. 8 bzw. 10 Jahre älter. Ich war der Nachzügler. Und wir fangen an mit der Geschichte. Da tut der Juda für seinen ältesten Sohn die Hochzeit arrangieren. Und der hat einen lustigen Namen. Der heisst Er. Oder die neue Luther-Übersetzung übersetzt mit Ger. Aber ich sage Er hier. Also der Juda verheiratet er mit einer schönen Frau namens Tamar. Tamar heisst auf Deutsch Tattelpalme. Damit soll gesagt werden, dass sie schön und fruchtbar ist. Fruchtbar soll sein. Schön und viele Kinder haben. Der Juda verheiratet also der Er mit der Tamar. Aber das Glück vom Er und von der Tamar währt nicht lang. Wir lesen im Kapitel 38, er stirbt, bevor er mit der Tamar Nachwuchs zeugen konnte. Und da ist ein kleiner Unterschied. Und trotzdem noch eine Parallele zu meiner Familie. Und darum hat mich der Text schon so angesprochen. Mein Bruder, der Beat, der 10 Jahre älter ist, der ist auch frühzeitig gestorben. Vor, was ist jetzt, 14 Jahren ist es her. Der Muskelschwund hatte, ALS. Im Gegensatz zum Er hat er aber Nachwuchs gehabt. Er ist weggestorben von 3 Kindern. 7, 11 und 13. Im Gegensatz zu meinem Bruder hat es dann noch nicht eine Sozialversicherung gegeben, wie im heutigen Sinn. Seit meine Schwägerin, die Witwe, die hat eine Witwerrente heute. Auch gleich bin ich erstaunt, es hat schon eine Sozialversicherung gegeben, damals. Nämlich die sogenannte Leviratsehe. Wenn ein Mann ist gestorben, ohne männliche Nachkommen hinterlassen zu haben, ist der nächste jüngere Bruder verpflichtet gewesen, seine verwitwete Schwägerin zu heiraten. Die sogenannte Leviratsehe oder Schwagerehe. Damit die verwitwete Schwägerin nicht verarmet. Das war ein soziales Gebot. Und auch dazu ein kleiner weiterer Exkurs ins wichtigste Auslegungsbuch der Juden über die Tora. Bei uns würde man sagen, über die 5 Bücher Mose, der Talmud. Dort gibt es 613 Vorschriften. 365 Verbot, das sollst du nicht tun. Also für jeden Tag eins, könnte man sagen, im Jahr. Und 248 Gebot. Das sollst du einhalten. Und mir ist es ganz spannend, dass die Leviratsehe das erste, das allererste von diesen Gebot ist. Das war wichtig. Es hat zum Sozialsystem in Israel gehört. Und das Ziel war immer, dass das Leben gelingt. Das Ziel war immer, dass Gerechtigkeit im alten Israel bleibt bestehen. Das Ziel war, Leben zu schaffen, Leben zu ermöglichen. Das Ziel war der Shalom, der Frieden im Volk zu behalten. Dafür sind die 613 Mitzvot oder eben Vorschriften gewesen. Die Leviratsehe ist heute bei uns nicht mehr nötig. Aber damals war sie wichtig. Und der Juda handelt gesetzestreu. Nachdem sein erster Sohn, der Er, gestorben ist, verheiratet er Tamar mit seinem zweiten Sohn. Bis dahin alles in der Ordnung. Er heisst Onan. Ein bisschen komischer Name. Von ihm kommt das Wort Onani. Selbstbefriedigung. Auch wenn das mit dem, was da im Text geschrieben ist, eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Die Folge der Leviratsehe war nämlich, dass mindestens der erste Sohn, wo der Bruder jetzt mit seiner Schwägerin, die jetzt seine Frau ist, überkommt, den Namen vom Er trägt. Sohn des Er, hätte er geheissen. Und nicht Sohn vom Onan. Wenn jetzt also der Tamar einen Sohn gezeugt hat, wird er Sohn des Er heissen. Und der Onan hat keine Lust auf das. Von menschlicher Seite her kann ich das ja noch ein bisschen nachvollziehen. Er sagt sich, wenn das Kind sowieso nicht meins ist, dann züge ich es auch nicht. Aber jetzt wird es ernst. Was da der Onan tut, der Geschlechtsakt verweigern, das ist an dieser Stelle purer Egoismus. Er achtet das Gemeinschaftsgebot nicht, Solidarität, Erbfolge. Wir können auch sagen, auf eine Art ist das Versicherungsbetrug. Sein Teil von der Altersvorsorge will er nicht leisten und beitragen. Dazu kommt, dass er Tamar, seine Frau, ganz mies behandelt. Die fruchtbare Dattelpalme wird um ihre Fruchtbarkeit betrogen. Sie, die sich nichts Sehnlicheres wünscht, als Kinder zu bekommen, bekommt keine, weil ihr zweiter Mann die Verantwortung dazu nicht übernimmt. Weil er ein Schlaffi ist. Der Onan respektiert weder seine Frau, noch seine Familie, noch die Sippen, noch Gesetz. Er respektiert gar nichts und das Schlimme ist, niemand kann ihn dazu zwingen. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, eine wichtige Erkenntnis. Das Gute, das Gerechte, das, was meinem Nächsten dient, was meiner Familie dient, was unserer Gemeinde dient, das kann man nur freiwillig tun. Oder ich tue es gar nicht. Das kann mich also niemand dazu zwingen. Und gerade darum sind die Eigenschaften so wichtig. Der Onan tut das hier nicht. Und weil Gott den Egoismus überhaupt nicht gefällt, wissen wir, lesen wir im Kapitel 38, lässt er auch ihn noch sterben. Das ist zum Glück in meiner Familie nicht passiert. Mein zwei Brüder, der lebt noch, dem geht es gut. Er lässt noch sterben, einfach so. Und zurück bleibt wieder alleine Tamar. Die hübsche, fruchtbare Dattelpalme, die sich wahrscheinlich langsam Gedanken gemacht hat, was das überhaupt soll mit dem Nachwuchs. Sie ist immer an falsch geraten. Und was ist eigentlich mit den Eltern? Was ist mit dem Juda und ihrer Frau? Zwei von ihren Söhnen. Sie ist auch vor ihren Augen gestorben. Ja, das erlebt bei meinen Eltern, wo mein ältester Bruder ist gestorben. Was das heisst? Zweimal. Und eine weitere Frage, die ich mir stelle, ja, was ist eigentlich mit Gott in der ganzen Geschichte bis dahin? Wo ist er? Der allmächtige Schöpfer, der liebende Vater, der Richter? Oder Gerichtsvollstrecker? Ja, oder ist er beides? Er, der unendlich heilige Gott, schwebt er einfach nur über den Wolken. Und wir verstehen ihn nicht. Ist er der passiv abwesende Gott? Oder einfach nur der, der zuschaut? Ja, wo ist er? Man kann jetzt zweifeln kommen, wenn man das liest. Und was ist mit der Tamar? Was ist mit ihr, die in jungen Jahren zwei Ehemänner hat verloren? Hat sie gebetet? Hat sie gefleht? Hat sie ihn angerufen und gesagt, Herr, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Herr, du musst doch sehen, mein Leid. Du musst doch etwas tun. Du kannst es doch nicht zulassen. Ist es zu viel verlangt von mir, meine Gebete zu erhören? Mir hilft in solchen Situationen manchmal ein bisschen die Antwort, dass Gott mit unseren Sünden geschaffen hat. Dass es ihm schwerfällt, das Dunkle, der Tod und das Leid. Und dass es auch an ihm nicht spurlos vorbeigeht. Wenn bei seinen Leuten der Shalom kaputt geht, wenn die Sünde so überhand nimmt, dass das durchzieht durch die ganze Gesellschaft. Das fällt Gott richtig schwer. Und wisst ihr was? Er leidet mit. Das ist meine Überzeugung. Es geht weiter. Tamar ist also wieder Witwe. Der Er ist tot, der Onan ist tot. Und dem Juda seine Pflicht wäre es jetzt gesehen, der dritte Sohn mit der Tamar zu verheiraten. Schela hat er geheissen. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, ich war auch der kleine Bruder, wenn meine Eltern mit den zwei grossen Brüdern geschaufen haben, dann bin ich manchmal schon hinter einer Tür gestanden und ein bisschen zugelassen. Das war spannend. Und ich stelle mir so ein bisschen vor, so ähnlich könnte das auch beim Schela gesehen sein. Wo der war viel kleiner, der war noch jünger. Der konnte noch gar nicht heiraten. Heiraten war dann ein bisschen früher möglich als in der heutigen Zeit. 12, 13 hat schon gelangt dafür. Aber so alt ist er noch nicht. Und darum hat der Juda, der Tamar, gesagt, du musst noch ein bisschen warten. Vielleicht, ich weiss nicht, in 5 Jahren oder so, überkommst du nicht. Aber so lange bitte, geh wieder heim zu deinen Eltern. Du musst noch ein bisschen warten. Was für eine Erniedrigung. Die arme Tamar muss nach 2 gescheiterten Ehen wieder zurück zum Mutti und zum Vati. Und ich stelle mir vor, dass sie vielleicht zum Gespött vom ganzen Dorf ist worden. Nach dem Motto, schau dir mal die an. Auf der muss ihr ein Fluch liegen. 2 Männer hat sie schon verbraucht. Und jetzt will sie den dritten auch noch. Das sind so Sachen, die mir durch den Kopf gehen, bei diesem Text. Eine selbstständige Singlefrau hat es dann noch nicht gegeben. Das war undenkbar. Darum geht Tamar zu ihren Eltern zurück. Wartet und hofft. Wartet und hofft. Und obwohl das Gebot der Bruder verpflichtet, gibt der Juda nach der bestimmten Zeit seinen dritten Sohn nicht her. Haltet das Versprechen nicht. Sein Beitrag zur Sozialversicherung, vielleicht hat auch er inzwischen Angst bekommen von dieser Tamar. Wer weiß, was das für eine Frau ist. 2 von meinen Söhnen hat sie schon verbraucht. Jetzt will sie den dritten auch noch haben, das kommt mir nicht in Frage. So ein bisschen menschlich kann ich ja das noch verstehen. Jeder Israelit hat aber an dieser Stelle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, tausende Dauer, das darf doch nicht wahr sein. Denn was jetzt noch dazu kommt, und ich habe es ja am Anfang gesagt, ist die Tatsache, dass der Juda seine Stellung als Richter schamlos ausnützt. Über ihm gibt es keine Instanz, die Recht spricht. Wer will den richten, der Oberste ist, wenn er etwas Unrechts tut? Niemand. Das nützt der Judah hier schamlos aus und denkt sich wohl, tun wir mal ein bisschen abwarten, lassen wir ein bisschen Gras drüber wachsen. Und dann ist gut. Aber es war noch nicht das letzte Wort. Tamar wartet und hofft. Vielleicht hat sie auch gebetet. Der Schela ist inzwischen genug gross. Er müsse nach gültiger Rechtslage mit ihr verheiratet werden. Aber nichts passiert. Und eines Tages merkt Tamar, das geht nichts mehr. Auf meinen Schwiegervater kann ich mich nicht mehr verlassen. Und sie hält es nicht mehr aus. Und vielleicht ist das, was jetzt kommt, vielleicht ist das das Eingreifen von Gott in dieser Geschichte. Auch wenn es höchst moralisch anstössig ist. Wir bezeichnen das so als Cooperatio Dei. Der Mensch und Gott wirken plötzlich zusammen. Gott unterstützt den Mensch in einer ganz kritischen Situation. Wenn sie kooperieren, wenn du den Eindruck hast, Gott ist auf meiner Seite, er ist mein Komplize, er hilft mir, dass ich über Mauern komme, wo ich gar nicht gedacht habe, dass das möglich ist. Dürfen wir so von Gott denken? Tamar hat eine Idee. Was sie zufällig mitbekommt, dass ihr Schwiegervater, der Judah, geschäftlich nach Timna im Süden von Kanaan damals muss verreisen, reist sie ihm voraus. Sie verkleidet sich und verschleiert sich als Prostituierte. Sie setzt sich an eine berühmte Kreuzung und wartet dort. Und tatsächlich, schon steht sie Genesis 38, der Plan geht auf. Der Judah ist auf dem Weg und entdeckt die unbekannte Schönheit. Er erkennt sie natürlich nicht, sondern haltet sie für eine Prostituierte und überkommt Lust. Sie fängt zusammen an verhandeln. Was würde so einiges kosten? Willst du vielleicht ein Geiss? Aber Tamar ist nicht blöd. Sie sieht weit und breit kein Geiss. Und sagt, mit Versprechen kann ich nichts anfangen. Aber gib du mir die Segelring, gib du mir die Hirtenstab, gib du mir die Mantel. Wenn du mir das alles als Pfand gibst, dann schlafe ich mit dir. Ein Hirte wird doch niemals seine Identitätszeichen aus der Hand geben. Das ist das, was der Judah hat ausgemacht. Aber vielleicht hat er sich überlegt, hier zu Timna kennt mich ja niemand. Okay, ich steige darauf ein. Und er hat ihr das überlassen. Sie schlafen miteinander. Der Judah mit der Schwiegertochter Tamar. Aber er kennt sie nicht. Und wo der Judah ein paar Tage später seine Diener schickt, für seine Schuld einzulösen, seine drei Sachen wieder zurückzubekommen, heisst es Timna, es tut mir leid. Wir haben keine Prostituierte hier. Ich weiss nicht, von wem du redest. Nun ist gut, denkt der Judah. Selber die Schuld, wenn du nichts dafür hast. Hauptsache, sie hat den Mut zu. Meine Schuld soll es nicht sein. Ein paar Wochen später, die Wogen haben sich geglättet, bekommt der Judah eine Nachricht. Deine Schwiegertochter Tamar ist schwanger. Was? Wie bitte? Von wem? Ja, das will sie nicht sagen. Sie ist im vierten Monat. Ei, ei, ei. Tausende Dauer. Und jetzt, was geht der Judas Kopf? Prostitution, Ehebruch. Jetzt werden die schweren Geschütze aufgefahren. Man führt sie ins Tor vor der Stadt. Das war der damalige Gerichtsplatz. Stellt sie vor einen Richter und dreimal dürft er raten, wem sie jetzt da begegnet. Ihm, dem Judas. Und jetzt schlagen wir wahrscheinlich alle die Hänge von über dem Kopf zusammen. Jetzt ist er wieder der ganz im Amt gesetzestreue Richter und verurteilt sie zum Tod. Zum Tod der Verbrennen. Das gibt es im Alten Testament nur einmal. Hier. Unser Judah. Auf einmal wieder ganz in seinem Amt. Ganz in seinem Gesetz verpflichtet. Haltet Gebot, als ob es nie etwas anderes gegeben hätte. Und spätestens an dieser Stelle schlägt der allerletzte Nichtgläubige seine Hände über dem Kopf zusammen und sagt, tausende Dauer, das darf doch nicht wahr sein. Über die eigene Gesetzeslosigkeit, über einen eigenen Ehebruch, über die eigene Schuld schaut der Judah ganz barmherzig hinweg. Sorry Gott, ich habe nicht anders können. Aber bei seiner Schwiegertochter kennt er keine Gnade. Sie muss verbrannt werden. Wie ist das gewesen? mit dem Splitter im Auge beim Nächsten und beim Balken im eigenen. Wie ist das beim Pharisäer, der im Tempel betet? Danke, Herr, bin ich nicht so wie der Zöllner hier. Die Doppelmoral, die war es damals und ist noch heute, wo Jesus auf die Palme treibt. Wenn wir im Johannesevangelium nach dem Kapitel 4 lesen, die ganze Diskussion dort mit den Pharisäern, ich finde das so spannend. Dort spürt man das, die Luft, die knistert richtig dort drin. Das Messen mit zwei grundverschiedenen Maßstäben ist für Jesus ein Ding von der Unmöglichkeit. Wie ist es in meinem Leben? Der Judas weiss natürlich nicht, dass Tamar ein Kind von ihm erwartet. Und er verurteilt sie zum Toten verbrennen. So, und jetzt wird es spannend. Sie ist auf dem Weg zum Scheiterhaufen, weiss nicht, vielleicht hat er schon gelodert. Geistesgegenwärtig, mir kann auch sagen, vielleicht Gottesgegenwärtig, schickt Tamar ihrem Schwiegervater eine Botschaft. Und die lautet, von dem Mann, wo das hier gehört, bin ich schwanger. Und sie gibt es dem Boot. Ja, was gibt es ihm? Der Siegelring, der Mantel und der Hirtenstab. Und ich stelle mir vor, der Bote, der hat die Augen gemacht wie ein aufblendendes Postauto. Aber ich nehme an, er hat es schnell weitergegeben mit der Botschaft. Von dem Mann, der das hier gehört, bin ich schwanger. Und da steht so ein kleiner Satz hier. Und Judas erkannte es. Was hat er denn erkannt? Er hat natürlich erkannt, dass die Gegenstände von ihm sind. Dass er der ist, der gegenüber das tiefste schuldig ist in allen Bereichen. Und jetzt kommt der wesentliche Erkenntnisschritt vom Judas, der zusammengefasst ist. Nicht viele Worte stehen in der Bibel. Ich stelle mir vor, vielleicht hat der Judas nicht viele Worte gemacht. Und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Die Schwiegertochter Tamar, die er zum Tod zur Verbrennen hat verurteilen wollte, ist gerechter als er. Und seitdem gilt der Judas als Meister von der Reue, von der Erkenntnis, von der Buße. Und jetzt tut er mal etwas Richtiges. In diesem Moment stellt er sich nämlich zu Tamar und seinem ungeborenen Kind. Und wie wir später hören, doppeltes Leid am Anfang, doppeltes Glück. In diesem Fall, jetzt hier, es sind sogar Zwillinge, die unterwegs sind. Und wegen dieser Verwandlung, wegen dieser Metamorphose vom Judas, ist das Kapitel 38 eingeschoben in die Josefs Geschichte. Der Judas war nämlich der, der beschlossen hat vorher, dass die Josef auf Ägypten verkauft werden soll. Und jetzt könnte Josefs Geschichte weitergehen. Aber wir bleiben beim Judas. Die Läuterung, die Reinigung vom Judas, das muss der Leser wissen, bevor er sich mit dem Stamm Judas auseinandersetzt. Die Läuterung, schliesslich ist die David-Dynastie daraus gewachsen. Die grösste Dynastie im ganzen Israel fußt auf dem Judas und seiner Schwiegertochter, die er wegen Hurerei wollte verbrennen. Der Leser muss wissen, was aus dem Judas ist geworden, wie er war und wie er nachher war. Und er muss wissen, warum dem Judas vor den anderen 11 Stämmen in Israel Vorrang gegeben wird. Mir fällt dabei ein Lied von Herbert Grönemeyer ein. Dort heisst es drinnen, der Mensch heisst Mensch, weil er irrt, weil er kämpft. Der Judas heisst Judas, weil er irrt, weil er kämpft, aber auch weil er bereut hat. Weil er umgekehrt ist. Die Geschichte erzählt, was Schuld, was Umkehr ist. Ein soziales Geschehen, eine Beziehungsstörung zwischen Gott und dem Mensch, den Menschen untereinander. Einheit ist kaputt. Der Shalom, der Frieden ist zerstört. Und wenn wir wissen, was gut und richtig ist und es gleich nicht tun, dann ist das Schuld. Und wenn wir Schuld von anderen schlimmer achten als unsere eigene, dann ist das auch Schuld. Schuld, das sagt uns die Geschichte, kann nicht von allein wieder gut gemacht werden. Es muss etwas dazukommen, von außen extra noch. Es muss etwas sein, das Anstoss gibt. Irgendetwas dazukommen. Irgendjemand. Liebe, Güte, Barmherzigkeit. Ich könnte mir vorstellen, der Judas hat geopfert nachher. Wir im Neuen Testament müssen das nicht mehr. Wir haben Jesus. Wir können ihm unsere Schulden bekennen. Und wir können ihn einladen, in unser Leben zu kommen. Das ist das Thema im Neuen Testament. Die Verwandlung. Ist jemand in Christus, so ist er, ja was denn? Eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. So auch hier. Der alte Judas ist nicht mehr. Der neue Judas. Ich komme zum Ende. Wie gesagt, Tamar bringt Zwillinge zu der Welt. Zuerst doppelt das Leid, zuerst doppelt das Segen. Der Peres und der Serach. Und wie ich eben schon erwähnt habe, werden die Vorfahren von David durch das geboren. Sie stehen im Stammbaum von Jesus. Das alles können wir nachlesen, übrigens im Neuen Testament. Im ersten Kapitel vom Matthäus-Evangelium ist es geschrieben. Neben den 43 Männern, die dort in diesem Stammbaum drinnen sind, finden wir auch 5 Frauen, und die zählen auf hier. Das ist Tamar, die wir jetzt gehört haben. Es ist Rahab, und das war eine Prostituierte. Es ist Ruth, die gar nicht israelisch stämmig ist. Und Bathseba und Maria. Jede von diesen Frauen hat zumindest im menschlichen Sinn irgendeinen Makel. Ein Moment, wo die Menschen damals, vielleicht in einzelnen Fällen auch noch heute, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, tausende Dauer, das darf doch nicht wahr sein. Aber da sind auch noch Männer dabei gewesen. Und bei denen kann man genau das Gleiche sagen. Und trotzdem, mit solchen Männern und Frauen, wo Marco verbunden ist, mit solchen Typen, baut Jesus seine Gemeinde. Ja. Solchen Typen gibt Jesus eine zweite Chance. Ja. Solche Typen werden nicht verurteilt wegen ihrer Scheinheiligkeit. Ja. Mit solchen Typen schreibt Gott Heilsgeschichte. Ja. Dann ist doch auch für mich noch ein Plätzchen frei. Oder? Ja. Das ist die Botschaft von Genesis 38. Du, ich, wir sind willkommen bei Gott. Und wenn ganz viele Momente vielleicht in meinem Leben sind, wo ich wahrscheinlich selber die Hände über mir im Kopf zusammenschlage und sage, tausende Dauer, das darf doch nicht wahr sein. Bei Gott, unserem Herr, gibt es immer eine zweite, eine dritte, eine vierte und so weiter Chance. Er ist gerechter als ich. Willkommen in Gottes Familie. Amen. Ich bete noch. Ich danke dir, Herr, für die Erzählung, die in deinem Wort steht. Obwohl sie moralisch nach unseren Sinnen so völlig daneben ist, obwohl so vieles passiert, wo wir nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, tausende Dauer, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich weiss nicht, vielleicht du auch. Danke, Herr, dass du den Judas nicht verurteilt hast, dass du ihn nicht abgeschoben hast, nicht abgeschrieben hast, dass du ihn letztendlich zum wichtigsten Mann in deiner Geschichte dahin machst. Danke, dass du mit der Tamar Heilsgeschichte geschrieben hast. Danke, dass keine Sünde, keine Schuld zu gross ist, dass sie nicht von dir vergeben werden können. Ich danke dir, dass kein Mensch zu verdorben oder zu schlecht ist, dass er nicht ein neues Leben von dir bekommen könnte. So wie der Judas. Ich danke dir, Herr, dass du mir hast vergeben. Und ich danke dir, Herr, dass du mich, dass du uns nicht so sein lassen willst, wie wir vorher waren. Hilf uns, dass wir es verändern können, so wie du uns haben willst. Auch gerade am heutigen Morgen und in der kommenden Woche. Amen.